so wie ich die Möbelbranche kennengelernt habe, kenne natürlich nicht viele andere Branchen, aber muss man schon sagen, ist schon eine ganz lustige Branche. Also das auf jeden Fall. Auch eben das Wissen um die Vernetzung zwischen Vorlieferanten und den Beziehungen zwischen Vorlieferanten und Produzenten zur Logistik. Da, und auch die Kontakte letztendlich zu diesen ganzen Unternehmen und auch persönliche Kontakte pflegen. So kann ich zum Beispiel einfach den Stofflieferanten anrufen und sagen, hey, ich habe bei dem einen Stoff gerade ein Problem, kannst du da bitte schauen, ob du irgendwo eine Rolle auftreiben kannst. Wage ich zu bezweifeln, ob das andere D2C-Brands können, weil die wahrscheinlich nicht einmal wissen, wer der Stofflieferant ist. Also das habe ich gerne mitgenommen, die ganzen Kontakte und auch das Wissen der Verbindung zwischen den Unternehmen.
Herzlich willkommen beim Inside Talk, einem Gipfeltalk, den wir nachträglich aufgezeichnet haben. Ich bin Eva Ernst aus der Inside Redaktion und mein Gast war Casarista-Gründer Georg Weichsofer. Georg Weichsofer ist ein besonders spannender Gast, weil er die Branche aus zwei völlig unterschiedlichen Welten kennt. Er war jahrelang im Vorstand eines der größten europäischen Polstermöbelhersteller, nämlich ADA, bevor er die Seiten wechselte und mit Casarista ein digital getriebenes Direct-to-Consumer-Unternehmen gründete. Hallo, Herr Weichsofer.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Sehr gern. Sie sind Gründer von Casarista. Vielleicht mögen Sie zum Einstieg mal kurz erklären, was ist Casarista?
Casarista ist etwas, was man heutzutage vermutlich eine D2C-Brand nennt. Das heißt, wir vertreiben individualisierbare Möbel überwiegend online, direkt zum Endkonsumenten und Casarista zeichnet sich dadurch aus, dass halt die Produkte sehr variantenreich sind, individuell konfiguriert werden können. Und wir haben mittlerweile im Sortiment Sofas, Polstergruppen, Essgruppen, Tische und Betten. Das sind eigentlich unsere Hauptkernsortimente und zusätzlich im Sommer auch Outdoor-Möbel.
Im Gegensatz zu anderen D2C-Brands haben Sie ja Erfahrung auch in der Möbelindustrie. Sie waren über Jahre im Vorstand von einem großen europäischen Polstermöbel- und Bettenhersteller und haben da Entscheidungen getroffen über Millionenbeträge. Was war der Moment, als Sie dann gedacht haben, jetzt muss sich für mich was ändern, das ist hier nicht meins?
Immer zur Klarstellung, ich war nicht jahrelang im Vorstand, aber ich war jahrelang im Management und am Schluss im Vorstand. Es ist schwer zu sagen, was der Moment war, dass es anders laufen muss. Natürlich hat man, wenn man in der Branche groß geworden ist und vieles gesehen hat, immer wieder gemerkt, viele Dinge laufen nicht ganz rund. Insbesondere, das bin ich ja nicht der Einzige, der das gesehen hat oder nach wie vor sieht. Das heißt, was man halt immer mehr gemerkt hat, ist, das, was wir als Hersteller, und in mir schlägt nach wie vor Herstellerherz, was wir fähig sind zu leisten und in variantenreich in der Produktvielfalt bieten können, kommt ganz einfach nicht beim Endkunden, kommt ganz einfach nicht bei der Fläche an, weil über die verschiedenen Kanäle unter Anführungszeichen so viel Information verloren geht, dass die gar nicht bis zum Endkunden getragen wird, was eigentlich alles möglich ist, weil am Schluss wird eigentlich nur die Vorzugskombination verkauft, links, rechts, die dann in der Ausstellung steht. Das war eigentlich einer der großen Punkte und zusätzlich natürlich, wenn man links und rechts der Branche gesehen hat, okay, jede Branche wird durch den E-Commerce-Boom erwischt und jede Branche hat davor immer geglaubt, nein, aber unsere wird es nicht erwischen und oh Wunder, es hat aber jede erwischt und dasselbe auch im Möbelbereich. Und das waren eigentlich so die Punkte, wo ich immer mehr gemerkt habe, ist natürlich schwierig aus einem traditionsreichen Industrieunternehmen, das natürlich eine gewisse Größe hat, das zu bewegen, schnell zu bewegen, ist natürlich deutlich schwieriger, als einfach von null weg anzufangen.
Jetzt haben Sie meiner nächsten Frage vorgegriffen, indem Sie sie direkt beantwortet haben. Also wir sprechen ja über ADA, das ist kein Geheimnis. ADA war am Anfang auch Lieferant für Casarista, um jetzt gleich der Frage vorzubeugen. Das ist nicht mehr so, oder?
Genau, also ADA war zu Beginn auch der Lieferant, klar, die Kontakte sind da, das Vertrauen war da und man hat sich gekannt oder man kennt sich gut. Es ist mittlerweile nicht mehr so oder schon seit Jahren eigentlich nicht mehr so, weil eben, wie ich vorher erwähnt habe, ich bin nach wie vor im Herzen Hersteller, deswegen wir entwickeln unsere Möbel auch selbst, wir haben auch eigene Produktentwickler, ich bin selber alle 2 Wochen in der Produktion unterwegs. Ich komme von dort und dort will ich ja nicht weg, weil ich möchte Produkte verkaufen, die ich kenne. Ich unterhalte mich selbst mit den Vorlieferanten der Produzenten und das geht einfach mit einer kleineren Produktion, wo ich viel mehr Einfluss habe, wo ich selber in der Entwicklung selber sein kann, weil ich selber in der Produktion bin, wo ich selber in den Einkauf eingreifen kann, kann ich mich da halt einfach viel individueller bewegen und viel stärker das Produkt selbst definieren. Deswegen haben sich die Wege dann vor 3 Jahren, glaube ich, getrennt.
Okay. Und jetzt haben Sie verschiedene Lieferanten?
Eigentlich habe ich nur zwei Hauptlieferanten, die aber relativ geografisch nahe beieinander liegen, weil für mich ist es immer wichtig, ich kann ins Auto einsteigen und bin 1,5 Stunden in der Produktion selbst, wenn ich sage, okay, ich glaube, ich muss mir das selbst ansehen. Und mit denen arbeiten wir sehr intensiv, teilweise fast oder eher schon freundschaftlich zusammen. Und eben wir haben auch den gewissen Einfluss dort auf die Produkte, auf den Einkauf, auf das Design und auf die Produktion.
Okay. Wo steht denn Casarista heute? Wie viele Jahre nach der Gründung übrigens?
Wir haben gegründet 20, oder ich 2020. Das heißt, wir sind jetzt 6 Jahre alt. Und wir stehen jetzt dort, dass wir eben unser Sortiment massiv ausgebaut haben. Wir haben uns bewusst dazu entschieden. Also wir wollen uns sukzessive zu einer Möbelmarke entwickeln und nicht nur, wie die meisten klassischen D2C-Brands, ein Fokusprodukt haben und nur das zu verkaufen. Rückblickend muss ich sagen, ja, das war, glaube ich, einfacher, als wir nur ein Sofa hatten. Weil man natürlich sich deutlich breiter aufstellen muss, weniger genau weiß, was der Kunde will, der auf der Website unterwegs ist. Aber das heißt, wir haben das Sortiment stark ausgebaut und wir stehen jetzt bei in etwa 15 Millionen Jahresumsatz, haben 12 Showrooms mittlerweile, überwiegend im Dachraum unterwegs, haben aber dieses Jahr auch angefangen, darüber hinaus neue Märkte zu erschließen, aber noch eher sehr vorsichtig. Da schauen wir mal, wie das funktionieren könnte.
Wie ist denn jetzt die Lage? Also insgesamt im Möbelmarkt ist ja nicht so gut. Spüren Sie es auch?
Ja, also wir wachsen nach wie vor ganz gut. Also das ist Gott sei Dank schön, dass wir danach nach wie vor die Fähigkeit haben zu wachsen und gut zu wachsen. Dadurch ist schwer zu sagen, wie viel kriegen wir davon wirklich mit. Aber ich bekomme es natürlich mit, weil ich sehr viel Kontakte nach wie vor pflege in die Branche oder in die klassische Möbelbranche, wenn man so möchte, dass ich natürlich sehe, dass es schwieriger wird. Inwieweit es auch uns schwieriger macht, ist schwer zu sagen. Aber natürlich, wenn der Markt generell zurückgeht, ist es noch ein Ticken schwieriger zu wachsen, als wenn man auch ein bisschen Rückenwind hätte.
In welche Länder geht denn die Expansion?
Wir haben zuerst einmal ganz breit uns breit aufgestellt und haben de facto gesamt Kontinentaleuropa einfach einmal freigeschaltet, alle Sprachen einmal vorbereitet, überall ein bisschen angetestet und gesehen, was so gehen könnte, Logistik aufgebaut. Und haben uns dann aber schneller mal gesehen, okay, die Kernmärkte wären klassisch eigentlich Italien, Frankreich und Benelux, auf die wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren und haben Länder wie Polen, Tschechien, Slowakei ein bisschen wieder zurückgestuft. Aber so war der Gedanke, wir schauen lieber zuerst in möglichst viele Länder, um nichts zu übersehen, versuchen dann überall, schauen, wie die Resonanz im Markt ist und konzentrieren uns dann auf die Länder, wo wir das Gefühl haben, mit der Marke besser anzukommen.
Das klingt so einfach.
Ja, zuerst dachte ich auch, es ist einfach. Also es ist schon, wir merken da schon auch, dass es sehr schwierig ist oder nicht so schnell geht, wie man es vielleicht möchte. Natürlich auch, weil sich das Konzept geändert hat im Sinne von pure online, weil dort haben wir derzeit auch noch keine Showrooms in diesen Ländern. Mittlerweile im Dachraum ist das ein ganz entscheidender Touchpoint in der Customer Journey, dass die Leute in einen Showroom gehen. Ursprünglich hatten wir das in Deutschland ja auch nicht zu Beginn, aber ist in den neuen Ländern etwas schwieriger, muss man sagen.
Okay. Sie müssen ja auch irgendwie die Leute dazu bringen, überhaupt zu schauen. Also wie sieht denn das Marketing aus? Ich erinnere mich, in Österreich machen Sie TV-Werbung. Das ist ja bestimmt nicht in jedem Land möglich.
Möglich schon, aber nicht
Finanzierbar.
bezahlbar. Nein, also ja, überwiegend klassisch Online-Werbung, das heißt halt Meta, Google sind natürlich die großen zwei Hauptkanäle und über die sind wir auch in die neuen Länder gegangen und haben dort einfach einmal Werbung geschaltet, wo wir wissen, die funktioniert in unserem Kernmarkt gut und haben eben auf Basis dessen geschaut, okay, gibt es da Resonanz? Da kann man ja mittlerweile im E-Commerce doch viel messen. Musste ich auch alles erst lernen. Das war ja für mich komplettes Neuland. Aber man kann dann relativ schnell einmal herausfinden, okay, ist da etwas möglich oder nicht?
Okay. Ich hatte jetzt auf dem Gipfel auch den André Jonker von Mozartbet im Podcast. Die sagen, sie geben so 30% ihres Umsatzes für Marketing aus und das sei für ein E-Commerce-Unternehmen ganz normal. Sind Sie da auch so sehr E-Commerce-Unternehmen?
Nein,
Nein, eher
definitiv nicht. Und das,
Möbler.
ja, ich bin da Möbler und ich weiß das natürlich auch, dass andere E-Commerce-Unternehmen das ausgeben, habe aber mit André selbst schon mal gesprochen. Mir ist es irgendwie, wie soll ich sagen, für mich ist das komisch und ich möchte es auch nicht, ich möchte so viel einfach fürs Marketing nicht ausgeben, weil es komisch finde, wenn dann irgendwann einmal das Produkt weniger wert ist als die Werbung, die man dafür schalten muss, um sie verkaufen zu können. Dass es meine Wachstumsgeschwindigkeit hemmt, ist mir völlig klar. Das heißt, ich weiß ja auch, dass Mozartbet schneller wächst. Nur eben, ich bin in einem traditionsreichen Familienunternehmen sozusagen sozialisiert worden bei ADA und ich plane auch nicht auf Quartale oder auch nicht Jahre, sondern eher in Generationen und sage, ich möchte langfristiger, stabiles, nachhaltiges Unternehmen aufbauen, das auch immer von einer Kostenstruktur auf einer Kostenstruktur aufbaut, die aus meiner Sicht noch sinnvoll ist. Das heißt, das Produkt muss im Vordergrund stehen, auch kostenseitig. Und ich möchte nicht, dass meine Kunden mehr für das Marketing bezahlen, dass ich dafür aufwenden muss, damit sie mein Produkt kaufen, als für mein Produkt selbst. Deswegen liegen wir da eher bei der Hälfte.
Sehen Sie das als Vorteil, dass Sie mehr Möbler sind als Tech-Unternehmer?
Meistens, ehrlicherweise leider ist das, glaube ich, ein Nachteil, aber werde es trotzdem nicht ändern, weil ich da gewisse Überzeugungen habe und ich möchte Produkte verkaufen, die ich kenne. Ich möchte mehr am Produkt als am Marketing arbeiten. Das liegt mir einfach mehr und das ist mein Anliegen. Und ich hoffe noch immer natürlich, dass es langfristig schon ein Vorteil ist, weil ich weiß nicht, wie nachhaltig diese Systeme sind, wo man sagt, das Marketing, es wird immer mehr und es muss immer mehr an Marketingkosten aufgewendet werden, damit man überhaupt noch wachsen kann, damit man überhaupt noch verkaufen kann. Jeder weiß, dass auch auf Plattformen wie Meta die Preise immer weiter steigen. Das kann aus meiner Sicht kein nachhaltiges System sein. Deswegen machen wir auch, zumindest aus Österreich herauskommend, auch versuchen wir noch immer die klassischen Werbekanäle zu nutzen, wie MTV, Out-of-Home-Werbung, um eben langfristig Umsatz aufzubauen, der eben nicht nur von reinem Performance-Marketing gestützt ist.
Okay. Gibt es denn auch was, was Sie aus der Möbelbranche bewusst mitgenommen haben, weil das eben funktioniert?
Spaß an der Arbeit, den muss man echt sagen, denn so wie ich die Möbelbranche kennengelernt habe, kenne natürlich nicht viele andere Branchen, aber muss man schon sagen, ist schon eine ganz lustige Branche. Also das auf jeden Fall. Auch eben das Wissen um die Vernetzung zwischen Vorlieferanten und den Beziehungen zwischen Vorlieferanten und Produzenten zur Logistik. Da, und auch die Kontakte letztendlich zu diesen ganzen Unternehmen und auch persönliche Kontakte pflegen. So kann ich zum Beispiel einfach den Stofflieferanten anrufen und sagen, hey, ich habe bei dem einen Stoff gerade ein Problem, kannst du da bitte schauen, ob du irgendwo eine Rolle auftreiben kannst. Wage ich zu bezweifeln, ob das andere D2C-Brands können, weil die wahrscheinlich nicht einmal wissen, wer der Stofflieferant ist. Also das habe ich gerne mitgenommen, die ganzen Kontakte und auch das Wissen der Verbindung zwischen den Unternehmen.
Okay. Sie haben ja, glaube ich, von Anfang an nicht nur online gearbeitet, ne? Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal gesprochen, da hatten Sie diese Kaffeepartnerschaften. Gibt es das noch?
Gibt es in dieser Form nicht mehr, hat uns aber tatsächlich zu Beginn geholfen und war auch ja, rückblickend sicherlich ein spannender Ansatz. Das hat gut funktioniert, aber auch nur zu dem Zeitpunkt, als wir nur ein Sofamodell hatten, das wir verkauft
Ach
haben.
so.
Jetzt durch das Sortimentsvielfalt finden wir schwer, glaube ich, Kaffeehäuser, die sagen, okay, 100 Quadratmeter, wir können ausstellen. Damals war das tatsächlich so, wir hatten wirklich nur ein Sofa bei einem Café ausgestellt und haben den Leuten, unseren Interessenten sagen können, hey, dort könnt ihr Probe sitzen. Seht natürlich nicht unterschiedlichste Konfigurationen, aber die werden euch im Konfigurator in 3D gezeigt. Aber Sitzgefühl, Qualität kann man dort sich ansehen. Und die Kaffeehäuser waren auch teilweise zunächst ein bisschen verblüfft, wie wir bekommen gratis ein Sofa und dürfen uns das aussuchen. Was ist der Haken? Und wir haben eigentlich immer gesagt, nein, eigentlich der Haken ist nur, wir bringen euch eventuell potenzielle Gäste auch noch. Und das hat eigentlich gut funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo einfach das Sortiment gewachsen ist und damit das durch die Showrooms, wo wirklich das gesamte Sortiment gezeigt wird, abgelöst wurde.
Und man muss natürlich dann immer Leute, die schon auf dem Sofa sitzen, runterwerfen, wenn Leute zum Probesitzen kommen.
So ist es, ja.
Sie sprachen von der Logistik an. Auch das hörte sich so einfach an. Wir haben da die Logistik aufgebaut in Richtung Ausland. Wie lang, wie kurz sind denn die Lieferzeiten?
Wir haben uns jetzt dort eingependelt, wo zwischen Bestellung und wirklich Lieferung beim Endkunden im Wohnzimmer, weil wir liefern immer nur inklusive Montage und Verpackungsrücknahme als Standardservice, dauert es in etwa bei 4 bis 5 Wochen. Es sei
Okay.
denn, der Kunde sucht bewusst eine spätere Lieferwoche aus, weil bei uns ist es so aufgebaut, dass jeder Kunde, wenn er bestellt, genau weiß, welche Woche ist die schnellstmögliche, in der er geliefert werden kann? Und er kann sich aber auch jede andere einfach auswählen. Und in dieser Woche wird dann auch geliefert. Aber die nächstmögliche, wenn er es so schnell wie möglich haben möchte, da liegen wir meistens bei 4 bis 5 Wochen.
Okay. Was denken Sie, ist Standard in der Möbelindustrie?
Hat sich dann doch jetzt auch schon verkürzt, aber man liest dann trotzdem wieder ab und zu diese 8 Wochen Lieferzeit, die schon sehr lange sind. Ich schätze, wir liegen ehrlicherweise gar nicht wahrscheinlich so weit drunter. Ich würde schätzen, 5, 6 Wochen über den Handel klassisch, bis es wirklich beim Endkunden ist, weil in der klassischen Branche wird ja von der Lieferzeit meist nur gesprochen, bis ins Lager des Händlers. Davon hat der Endkunde aber noch nicht viel, wenn er dann noch einmal 2 Wochen warten muss.
Ich habe noch zwei philosophische Fragen. Wenn Sie morgen zurück zu einem klassischen Möbelhersteller wechseln würden, was wäre die erste Entscheidung, die Sie sofort treffen würden?
Ich würde definitiv, wenn ich neu in ein Unternehmen komme, sofort überhaupt keine Entscheidung treffen, weil ich glaube, dass das am meisten das große Problem ist, wenn von außen Manager kommen und dann gleich, ohne das Unternehmen kennenlernen zu wollen, gleich mal Entscheidungen treffen, führt eben oft zu Problemen. Deswegen, ich würde zuerst einmal schauen, dass ich das System und das Unternehmen und die Personen kennenlerne, so schnell wie möglich die Systeme verstehe, weil erst wenn man es versteht, kann man anfangen zu ändern. Also ich würde definitiv am ersten Tag keine Entscheidungen treffen.
Und nach einem halben Jahr, was wäre der erste Punkt?
Dann würde man sich vermutlich ein wenig, würde man schauen, Prozesse zu verkürzen, zu vereinfachen, Dinge langsam aufzubrechen, die vielleicht nur deshalb so getan werden, weil sie halt immer so getan wurden. Und natürlich als Hersteller versuchen, auf der einen Seite gute Verbindung zu den Händlern zu haben, aber sich natürlich auch nach neuen Wegen umzusehen, was andere Verkaufskanäle betrifft. Das heißt jetzt nicht zwingend, es muss direkt zum Endkunden sein, weil alle, die in der Branche sind, wissen, dass das nach wie vor politisch schwer zwischen Händler, Hersteller kommunizierbar ist, wenn man als Hersteller hergeht und sagt, ja, und wir verkaufen auch direkt. Das muss es ja nicht zwingend sein, aber ich würde daran arbeiten, neue Vertriebskanäle wie Direct to Consumer, ob jetzt jemand dazwischen geschaltet ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aufzubauen, weil natürlich merkt man, dass Umsatz vom stationären klassischen Möbelhandel langsam aber sicher natürlich auch in andere Kanäle fließt.
Okay. Hat die Möbelbranche eine große Stärke, die vielleicht unterschätzt wird?
Sie ist verdammt zäh. Also
Ja,
sie
das
wurde.
stimmt.
Sie wurde und wird schon sehr lange totgeredet. Und wie man sieht, ist sie das nicht und wird sie das auch in ihrer Zukunft nicht sein, auch wenn ein Wandel da stattfindet. Aber am Ende des Tages wird es nicht von heute auf morgen den klassischen stationären Handel nicht mehr geben, sondern es wird langsam ein bisschen was abfließen. Der stationäre Handel wird sich langsam ein bisschen wandeln. Und am Ende des Tages gehe ich trotzdem nach wie vor davon aus, dass die Hauptakteure von heute auch noch die Hauptakteure von morgen sein werden. Aber es öffnen sich Möglichkeiten, die man durchaus nutzen kann, um neue Felder zu besetzen. Und wir hoffen und ich hoffe, dass ich durchaus auch noch länger in der Möbelbranche unterwegs bin.
Super, danke für das kurzweilige Gespräch.
Danke, ebenfalls.
Stoppen wir mal hier die Aufzeichnung.